Bitte schlagt mit mir auf Markus Kapitel 6. Ihr findet es auf der Seite 1041 in den schwarzen Bibeln. Markus Kapitel 6. Ich lese aus Gottes heiligem Wort. Die Verse 34 bis 44. Und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge, und er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Und als nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sagten: Dieser Ort ist einsam. Und der Tag ist fast vergangen, entlasse sie, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsumher gehen und sich Brot kaufen, denn sie haben nichts zu essen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sprachen zu ihm: Sollen wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen: Wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie: 5 und 2 Fische. Und er befahl ihnen, dass sich alle in Gruppen ins grüne Gras setzen sollten. Und sie setzten sich gruppenweise zu 100 und zu 50. Und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und dankte, brach die Brote und gab sie seinen Jüngern, damit sie ihn austeilten. Auch die 2 Fische teilte er unter alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie hoben 12 Körbe voll an Brocken auf und auch von den Fischen. Und die, welche die Brote gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer. Ihr kennt bestimmt diesen Text aus dem Alten Testament. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wisst ihr, wie es weitergeht? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen, führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechte Straße um seines Namens willen. Wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über, nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Der Psalm 23, vielleicht einer der bekanntesten Texte des Alten Testamentes. Ich kenne viele Ausmalbilder vom Psalm 23. Habt ihr bestimmt, ihr Kinder, schon mal ausgemalt. So einen Hirten, der hat ein Schaf und eine Herde hinter ihm. Viele Familien haben diesen Psalm an der Wand hängen. Oder ein Kind hat es mal auswendig gelernt oder ein Erwachsener. Ich habe den gelernt im Studium vor meinen Abschlussprüfungen. Und ich weiß noch immer, wenn ich vor dem Prüfungsraum saß und neben mir saß dann der gleich dran kam. Und danach saß ich da und habe gewartet, habe ich diesen Psalm gebetet, weil er mich so erfreut hat. Der Psalm 23 ist ein Psalm, geschrieben von einem ehemaligen Hirten, dem David, König David. Und das Bild ist einfach wunderschön. Ja, da ist dieser Herr, dieser Jahwe, dieser große Gott, der auch König genannt wird und Richter und was alles für Bilder, bombastische Stürme, wie er sich kleidet im Alten Testament. Aber hier lernen wir ihn anders kennen als einen Hirten, der sein Schaf versorgt, der sein Schaf zu einem grünen Gras führt, wo das Schaf fressen kann, bis es satt wird. Ein Hirte, der es durch dunkle Zeiten trägt. Ein Hirtengott, der sein Schaf versorgt und sogar überschüttet mit Guten. Selbst wenn Feinde und Probleme ihm das Leben schwer machen. Dieser Hirtengott füllt nicht nur den Becher Davids, sondern er lässt ihn geradezu überfließen. David hat Jahwe, den Herrn und Gott Israels, so kennengelernt als Hirtengott. Und viele, viele Christen auch heute sagen, ja, dieser Hirte, dieser Herr ist mein Gott. Aber meine Tochter Johanna hat mich letztens eine Frage gefragt, die ich sehr, sehr gut fand, sehr tief. Sie hat mich gefragt, es ging eigentlich um die Frage von Gebet, und sie hat gefragt, woher weiß ich eigentlich, ob Gott antwortet? Wo sehe ich eigentlich, dass Gott mich so versorgt? Wie so ein Hirte. Wo macht er das? Ich bin ja kein Schaf. Deswegen, klar, bin ich nicht auf irgendeiner grünen Aue und bei irgendwelchen Bächen, aber was heißt das denn dann? Wo kann ich denn Gott in meinem Leben sehen, dass er dieser Hirte ist? Wo weidet er mich denn? Wo führt er mich denn? Wie kriege ich sowas mit? Wache ich morgens auf und dann habe ich ein Gefühl, dass ich geführt und gehirtet und getragen bin? Wie merke ich sowas? Wie genau ist Jesus und Jahwe mein Hirte? Menschen sehnen sich in diesem Bild des Hirtengottes, danach getragen zu werden, gesättigt zu werden wie dieses Schaf, dass sich Gott um uns kümmert, uns versorgt. Und wir brauchen Liebe und Rat und Frieden von ihm, all diese Dinge. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn wir alle Metaphern fallen lassen und sprachlichen Bilder und fragen, wo genau passiert das? Und wie genau passiert das? Wo hat letzte Woche dich Gott geweidet wie ein Hirte? Wo genau ist das passiert? In welchem Moment war das? Wie genau hat er das gemacht? Vielleicht manchmal gar nicht so einfach drauf zu tippen und zu sagen, ja, da war das oder dort war das. Und ich glaube, dass wir hier in diesem Text, den wir heute vor uns haben, die Speisung der 5000, dass wir da eine ganz konkrete Antwort haben. Denn in Vers 34 leitet Jesus diesen ganzen Nachmittag mit dieser Volksmenge ein, indem er sagt, er hatte Erbarmen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das heißt, Jesus geht hin und er ist der gute Hirte. Er ist die Erfüllung der ganzen alttestamentlichen Hirtenprophezeiungen. Und hier weidet er als Hirte seine Schafe. Also wenn wir uns die Frage stellen, wie ist Jesus Hirte in meinem Leben, werden wir hier bestimmt Antworten finden. Wie will Jesus Hirte sein für Menschen? Wie will er sie weiden? Wie genau führt er sie zu stillen Wassern? Wie genau führt er sie zu grünen, fetten Weiden? Wie genau macht er sie satt? Wie genau passiert das? Ich glaube, wir lernen viel über die Art und Weise, wie Jesus Hirte sein will, auch in unserem Leben, an diesem Text. Denn dass es hier um den guten Hirten Jesus geht, den guten Hirten Jahwe, macht Markus an ganz vielen Stellen deutlich. Nicht nur in Vers 34, wo er betont, dass Jesus Erbarmen hatte, dass das wie Schafe sind, die keinen Hirten haben, sondern auch an anderen Details, die außergewöhnlich sind. Zum Beispiel in Vers 39 betont Markus, dass sie sich ins grüne Gras setzen sollten. Solche detaillierten Ortsbeschreibungen haben wir bei Markus selten. Das ist ein ganz gerafftes Evangelium, wo wir keine Details wie Schiffe aussahen oder wie Orte aussahen, wie der Strand aussah, wo Jesus lehrte. Hier betont Markus, sie setzten sich ins grüne Gras. Stell dir viele Leute vor, die sich in grüne Gräser setzen. Das Thema des Hirten entwickelt sich. In Vers 42 benutzt Markus noch ein ganz außergewöhnliches Wort. Das steht in der Übersetzung, und sie aßen alle und wurden satt. Dieses Wort satt ist ein besonderes Wort. Es heißt Chortazo. Und Chortazo kommt vom griechischen Wort Chortos. Und Chortos heißt Gras. Gras. Chortazo ist eigentlich, wenn man jetzt die Übersetzung anschaut, das heißt sowas wie füttern. Ja, wie man Tiere füttert, Schafe füttert. Man gibt denen Gras zu fressen und die werden gefüttert. Also eigentlich steht dort, man müsste eigentlich korrekterweise übersetzen, und sie aßen alle und wurden gefüttert. Sie wurden gefüttert. Markus betont hier dieses Thema, Jesus ist der gute Hirte. Nicht nur das Psalm 23, in Hesekiel 34 haben wir auch Prophezeiungen, dass Jahwe sagt, ich, der Herr, ich will nach meinen Schafen suchen, ich werde sie auf einer guten Weide weiden und ihr Weideplatz soll auf hohen Bergen in Israel sein. Dort sollen sie sich auf einem guten Weideplatz lagern und auf den Bergen Israels fette Weide haben. Ich selbst will meine Schafe weiden und sie lagern, spricht Jahwe, der Herr. In Hesekiel 34, 14 bis 15. Und Markus macht unmissverständlich klar, hier haben wir diesen Jahwe in Fleisch geworden, in Jesus Christus, der seine Herde weidet. Und ich möchte mit euch anhand von dieser Geschichte nicht nur untersuchen, wie Jesus Hirte ist für diese Menschen, sondern auch, wie er ist für uns. Viele Christen beten, Jesus, ich will mehr von dir. Bitte mach mich voll, mach mich satt, gib mich dir, sei mir nah. Sei mein guter Hirte, sei Psalm 23 in meinem Leben. Aber was genau erwartet ihr, was da passiert? Was genau erwartet ihr von einem Psalm 23 Leben? Lass es uns heute gemeinsam anschauen. Ich möchte mit euch drei Dinge betrachten, wie Jesus Hirte ist. Nämlich erstens, vermittelt durch Menschen. Er ist Hirte und nährt uns vermittelt durch Menschen, durch seine Jünger. Zweitens, er ist Hirte für diese Leute und auch für uns in einer geordneten Art und Weise. In einer geordneten Art und Weise. Und drittens, er ist Hirte in seiner göttlichen Macht, in einem stillen Wunder. In seiner göttlichen Macht, in einem stillen Wunder. Mein erster Punkt ist, dass wir sehen, dass Jesus es erwählt, Hirte zu sein, auf eine ganz außergewöhnliche Art und Weise. Nämlich er erwählt, Hirte zu sein, als eine Art Oberhirte, der Unterhirten einsetzt. Der irgendwie seine Hirtenfunktion, seine Fütterfunktion durch andere Menschen realisieren will. Jesus hätte diese Volksmassen weiden können, indem er mit dem Finger schnipst und bei jedem liegen drei Brote. Wäre das ein außergewöhnliches Wunder gewesen? Ja. Hätten Leute vielleicht viel mehr verstanden, dass Jesus da ein unfassbares Wunder gemacht hat? Ja. Ich kann mir übrigens gut vorstellen, dass irgendwo ganz hinten, irgendeiner gedacht hat, als dann Jünger bei ihm vorbeigaben, ihm Brot gegeben hat, gesagt hat, die haben Brot gekauft. Vielleicht haben die gar nicht mitgekriegt, dass es ein Wunder war. Also wenn Jesus hier ein großes Wunder hätte tun wollen, wenn dies eine große Wundergeschichte gewesen wäre, wenn Jesus hätte sagen wollen, Leute, guck mal, was ich tun kann, hat er mit dem Finger geschnipst. Und plötzlich hat jeder Brot und Fisch bei sich liegen. Aber er wählt einen ganz, ganz anderen Weg. Nicht den Weg des großen Wunders. Er erwählt seine Jünger, seine Hand, seinen Arm zu sein und diesen Leuten Brot zu geben. Der Evangelist Markus betont diesen Punkt. Schaut mal, die Hälfte von dem Text, den wir heute gelesen haben, die Hälfte von diesem Text betrifft gar nicht das Wunder. Die Hälfte von diesem Text betrifft das Gespräch Jesu mit seinen Jüngern. Die sind nämlich total schockiert. Die hätten das auch nicht gedacht. Die kennen Jesus, den großen Wundertäter aus Markus Kapitel 5. Jesus stillt den Sturm allein. Jesus treibt Dämonen aus allein. Jesus heilt Kranke allein. Jesus weckt Tote auf allein. Und jetzt plötzlich wir? Wie bitte? Es überrascht die Jünger, dass Jesus es nicht selbst macht, sondern sie erwählt und bestimmt, dass er durch seine Jünger Segen sein will. Und das ist nicht nur ein interessantes Detail der Geschichte, das ist ein Hauptpunkt. Jesus will segnen, Jesus will Hirte sein, aber indem er andere Menschen zu seinem Arm, zu seiner Hand macht, die Brot verteilt. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Das hätten die Jünger nicht gedacht. Lass uns nochmal die Verse 35 bis 38 lesen und besonders auf die Reaktion der Jünger achten, denn sie kommen zu ihm, der hat den ganzen Tag gelehrt, den ganzen Nachmittag, das haben wir uns in der letzten Predigt angeschaut, und nun ist es fast Abend und sie kommen zu ihm und sagen, als nun der Tag fast vergangen war, traten sie zu ihm und sagten, dieser Ort ist einsam, der Tag ist fast vergangen, entlasse sie, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsumher gehen und sich Brot kaufen, denn sie haben nichts zu essen. Er beantwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen zu ihm, sollen wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie 5 und 2 Fische. Die Jünger kommen zu Jesus am Ende des langen Tages und sie sind gewöhnt, dass sie die Logistikmanager sind. Ja, wir hatten in Kapitel 3 zum Beispiel gelesen, große Volksmassen kommen zu Jesus und Jesus befiehlt seinen Jüngern, ihm ein kleines Schiff bereitzuhalten, um der Volksmenge willen, damit sie ihn nicht bedrängen. Markus 3, Vers 9. Die Jünger sind so wie in der Disco, ja? In der Disco stehen so Typen davor, die gucken, dass nur Leute mit 18 reinkommen, ja? Die so ein bisschen Crowd-Control machen. Das ist die Jünger. Die Jünger sind Logistikmanager bis jetzt gewesen für Jesus. Die haben die Boote gefahren, auf denen Jesus mitgefahren ist, während er geschlafen hat. Die kontrollieren so ein bisschen die Massen. Aber was er von ihnen hier will, dass sie plötzlich seine Glieder sein sollen, seine Hände, die dieses Problem lösen, für sie vollkommen neu. Sie kommen zu ihm und machen eigentlich Logistik und sagen, okay, pass auf, Tag ist fast vergangen, die Leute sind hungrig, sie haben nichts zu essen, der Ort ist einsam, hast du vielleicht noch nicht mitgekriegt? Wir haben eine Idee. Entlasse sie. Schick sie weg. Schick sie zu den Menschen, dass die Menschen ihr Problem lösen. Sie haben Hunger, dort gibt es Menschen, die haben Brot. Schick sie zu ihnen, damit die Menschen, die anderen Menschen, nicht wir hier, sondern die anderen Menschen, deren Problem lösen, nämlich sie füttern. Und Jesus konfrontiert sie mit 2 Sachen, nämlich erstens, das wird unser Problem sein, das werden wir machen. Und zweitens, mit wir meine ich ihr. Ihr werdet das machen. Ihr sollt mein Glied sein, ihr sollt dieses Problem lösen. Und mit dieser Vision, mit dieser Aufgabe sind die Jünger vor allem eins, nämlich vollkommen überfordert. Die Frage, die sie stellen, sollen wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen, ist keine Informationsfrage. Das ist nicht sowas wie, okay Jesus, wir kommen jetzt mal zu dir, einfach nur um klarzustellen, was du willst. Und das ist eine typische Jüngerfrage, wie zum Beispiel in Kapitel 5, als die Frau mit dem Blutfluss zu ihm kommt und er sich umwendet und sagt, wer hat mich angerührt? Und die Jünger sagen, was heißt das, wer hat dich angerührt? Die Menge drückt und drängt dich von überall. Das ist keine Informationsfrage, sondern eine Frage, wo so ein gewisser Spott mitschwingt. Auch hier schwingt ein gewisser Spott mit, denn ein Denar war ein Tageslohn. Ich habe das mal ungefähr umgerechnet auf Euro. Das ist so ungefähr, wie wenn jemand sagt, Jesus, also du willst jetzt, dass ich hingehe in die Dörfer und für 25.000 Euro Brot kaufe. Das ist jetzt der Plan, den wir jetzt machen, ja? Ist klar? Ja, also ihr spürt den Spott, der da ein bisschen mitschwingt. Aber die waren einfach überfordert. Sie hatten die Situation logisch analysiert, aber Jesus durchkreuzt sie. Und sie sagen einfach, Jesus, das, was du von uns forderst, ist einfach krass. Das kannst du nicht irgendwie ernst meinen. Wie kannst du das von mir fordern? Wie kann ich das schaffen? Du hast mir einen Auftrag gegeben, der schlicht unausführbar ist. Ein Mensch kann das nicht machen. Wie sollen wir mit so, wir haben nicht so viel Geld wie das, was du von uns forderst. Das ist Wahnsinn. Das geht nicht. Wir haben nicht genug, um dein Gebot zu erfüllen. Das ist die Situation der Jünger. Du willst was von uns, was wir nicht schaffen können. Ich habe nicht genug, um das zu tun, was du von mir willst. Die Wurzel ihres Frustes war nicht Jesus, sondern war eigentlich sie selbst. Sie hatten die Situation logisch beurteilt, aber nicht theologisch. Denn der Grund ihrer Überforderung mit Jesu Gebot war, dass sie Gott aus der Gleichung rausgelassen hatten. Sie hatten nicht bedacht, dass der Stürme stillen konnte, Dämonen austrieb, Tote auferweckte, auch Brot erschaffen konnte. So vergesslich sind Menschen. Ja? Gerade eben noch waren sie auf der Missionsreise gewesen und jetzt schon hatten sie das alles vergessen. Und Jesus musste ihnen hier erneut beibringen, welche Macht er durch sie in die Welt bringen wollte. Also mein erster Punkt ist, dass die Jünger vollkommen überrascht davon waren und es auch keineswegs gewöhnlich ist oder erwartbar war, dass Jesus sich entschied, Hirte zu sein, vermittelt durch Menschen, nämlich durch seine Jünger. Und dass sie vollkommen mit dieser Aufgabe überfordert zu sein schienen, weil ihnen nicht genügend zur Verfügung stand. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du manchmal das Gefühl hast, ich weiß, dass Jesus von mir möchte, dass er mich zum Segen setzen will in dieser Welt. Aber das, was er von mir fordert, ist einfach zu krass. Das schaffe ich nicht. Ich weiß, dass Jesus Hirte sein will durch mich, für meine Familie und für meine Arbeitskollegen und für die Menschen in meiner Umgebung, für meine Freunde, die Gott nicht kennen. Mir ist schon klar, dass er nicht mit dem Finger schnipsen will und dann haben sie ihn glauben, sondern er will durch mich reden, er will durch mich sich der Welt zeigen, er will durch mich in ihrem Leben wirken, aber das, was er von mir verlangt, das kann ich nicht schaffen. Er will von mir, dass ich täglich die Bibel lese, aber ich kriege das nicht mehr hin, morgens rechtzeitig aufzustehen. Er will, dass ich meinem Arbeitskollegen vergebe, der es ständig auf mich abgesehen hat und nur darauf wartet, mich in die Pfanne zu hauen. Er will, dass ich mich sexuell reinhalte in einer Welt, in der ein königlicher Harem nur einen Klick weit entfernt ist. Er will, dass ich am Ende eines harten Arbeitstages ein liebevoller Vater oder eine gütige Ehefrau bin. Er will diese Dinge von mir, um durch mich Hirte zu sein. Aber ich habe nicht genug. Nicht genug Selbstbeherrschung, nicht genug Liebe, nicht genug Geduld, nicht genug alles Mögliche. Er will, dass ich meinen Eltern gehorche, auch wenn sie mich nicht verstehen. Er will, dass ich Menschen die Botschaft des Evangeliums in dieser Welt weitergebe, obwohl ich mich so sehr fürchte. Er will, dass ich Mitglied in einer Ortsgemeinde bin, obwohl ich eigentlich so wenig Zeit habe für Gemeinde. Ich bin überfordert. Jesus, wie soll ich das schaffen? Ich habe nicht genug. Ich habe nicht genug. Nicht genug Zeit, nicht genug Kraft, nicht genug Geduld, nicht genug Geld. Ich schaffe es einfach nicht. So fühlten sich die Jünger. Und ich glaube, Gott bringt die Jünger und auch dich und mich immer wieder in solche Situationen mit Absicht. Nicht um uns zu zeigen, wie unfähig wir sind, sondern um uns eins zu zeigen, dass er durch schwache Menschen wirken kann und dass er erwählt hat, diese Welt zu segnen durch Leute wie uns. Durch Leute wie uns, die es nicht haben, die nicht genug haben, um das zu schaffen, was er uns gebietet. Durch Leute wie dich und mich möchte er in dieser Welt Hirte sein. Er könnte auch schnipsen, aber das tut er nicht. Und die Lektion, die die Jünger hier gelernt haben, ist, am Ende vollbringen sie, was Jesus will, durch Jesus Kraft, obwohl sie es nie gedacht hätten. Ich kann alles durch Christus, der mich stark macht. Dieses berühmte Pauluswort lernen sie hier. Deswegen lasst uns das Wenige, das wir haben, bringen. In die Gemeinde, in unsere Familien, in unsere Arbeitsumfelder, da wo wir sind. Und die erste Antwort auf Johannas Frage, wo sehe ich eigentlich diesen Psalm 23 in meinem Leben? Wie erfahre ich eigentlich diesen Psalm 23 Gott? Die erste Nachricht ist durch Menschen. Durch Menschen. Hier in der Gemeinde. Arme, Glieder, Münder, Schultern zum Ausweihen. Hier in dieser Gemeinde. Da, wo Christen sind, dort finden wir Gott, der durch diese Menschen in dein Leben sprechen, dein Leben segnen, dein Leben Frieden und dein Leben Wachstum bringen möchte. Ich glaube, viele Menschen heutzutage erwarten einen Gott, der schnipst. Gott, bitte schenk mir Frieden. Ich wache morgens auf und da ist Frieden da. Gott, gib mir bitte einen Rat, ob ich diese Frau heiraten soll. Ich wache morgens auf, ich weiß, ob ich die Frau heiraten soll. Gott, bitte schenk mir deine Weisheit. Ich wache morgens auf, ich habe die Weisheit. So funktioniert es nicht. Gott erwählt Menschen zu wirken. Menschen in unser Leben zu schicken, die uns seine Brote und seine Gnadengaben bringen. Das Zweite, was wir sehen, wie Jesus Hirte sein möchte für diese Volksmenge, ist nicht nur durch Menschen, sondern in einer geordneten Art und Weise. Wiederum ein Detail, das uns in Markus überrascht. Wir lesen in den Versen 39 bis 40, dass Jesus einen sehr dezidierten Befehl gibt. Wir lesen, und er befahl ihnen, dass sich alle in Gruppen ins grüne Gras setzen sollten. Und sie setzten sich gruppenweise zu 100 und zu 50. Wie gesagt, Markus ist kein Champ darin, uns die Details von allen Sachen zu geben. Aber das berichtet er uns. Damals war es so, dass bei Großveranstaltungen, wo tausende Leute zusammenkamen, die Leute sich in einer Art großem Halbkreis, Dreiviertelkreis, um den Redner oder die Bühne setzten. Und zwar, sodass dieser große Dreiviertelkreis aus immer Einheiten bestand von 4 Gruppen. Also ihr könnt euch vorstellen, kleine Quadrate, die zusammen diesen großen Dreiviertelkreis ergeben. Und jedes Quadrat besteht aus 4 Gruppen. Eine Gruppe 100, eine Gruppe 100, eine Gruppe 50 und eine Gruppe bleibt leer. In dieser leeren Gruppe, das war dann quasi ein Fleck Gras oder was auch immer, ein Fleckort, wo man zum Beispiel Tiere, Proviant oder was auch immer abstellte. Diese Ordnung nahm man ein, damit Logistik überhaupt möglich war. Damit es Wege gab, damit Leute sich bewegen konnten, damit Dinge gebracht werden konnten. Und wir verstehen sofort, warum Jesus diesen Befehl gibt, dass eine gewisse Ordnung herrschen soll. Wenn Jesus schnipsen würde, brauchten wir keine Ordnung. Wenn Jesus schnipsen würde, könnten die Menschen rumstehen, wie sie wollen, in großen Trauben. Plötzlich hätten alle etwas in ihrem Beutel. Aber er wählt einen anderen Weg. Er erwählt, ein Oberhirte zu sein, der Unterhirten einsetzt, normale Menschen, die den Leuten etwas weitergeben. Und weil das Leute sind wie Petrus und Thomas und du und ich, weil das solche Leute sind, die sich bewegen müssen, die hingehen müssen, die Gruppen brauchen, zu denen sie gehen können, dass sie nicht wissen, in einem vollkommen Chaos, ja, hast du schon was gehabt und hast du schon nichts gehabt oder wer kriegt doppelt, wer kriegt, damit es irgendwie eine Ordnung hat und funktionieren kann. Auf diese Art und Weise setzt Jesus eine Ordnung ein, in der diese Idee, ich setze Menschen ein, um meinen Willen auszuführen, überhaupt funktioniert. Und das ist diese Ordnung hier von den 50 und 100. Er ordnet an, sich in diesen Gruppen zu setzen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass der Oberhirte seine Herde sättigen kann durch Menschen. Diese beiden Dinge hängen zusammen. Sein Plan, durch Menschen Hirte zu sein, und sein Plan, in einer gewissen Ordnung Hirte zu sein, diese hängen zusammen. Würde er schnipsen, bräuchte es das nicht. Aber so wäre eine wabernde Masse von Leuten, wo keiner weiß, wer hat schon und wer noch nicht, wäre der Zusammenbruch von Jesus' Idee. Und genau dieses Prinzip der Ordnung, dass Jesus in einer gewissen Ordnung Hirte auch in deinem Leben sein will, sehen wir in der ganzen Schrift. Nicht nur sehen wir einen Gott der Ordnung, der von der Erschaffung der Welt an geordneten 7 Tagen bis hin zur Stiftshütte, die genau geordnet ist, bis zum Tempelbau, der genau geordnet ist, bis zu den Stämmen Israels, die genau geordnet um die Bundeslade sich positionieren sollten, genau wie Gott es angeordnet hat, bis hin in das Neue Testament sehen wir dieses Thema, Gott ist ein Gott nicht der Unordnung, sondern der Ordnung, wie es in 1. Korinther 14 heißt. Aber die Frage ist, wir sind ja nun keine Schafe und wir sind nicht auf der grünen Weide. Welche Ordnung hat Gott im Sinn, um dich und die Welt heute zu segnen? Er hat ja wiederum heutzutage auch Menschen bestimmt, Prediger und deine Geschwister in der Gemeinde und andere Christen in deinem Leben, dich zu segnen. Aber welche Struktur hat er sich vorgestellt, damit sein Segen vermittelt durch diese schwachen Gefäße bis zu dir dringen kann? Wir lagern heute nicht auf grünen Wiesen. Die Herde Gottes ist über die ganze Welt verstreut. Wie managt Jesus diese weltweite globale Herde? Und die Antwort lautet, in Ortsgemeinden. Ortsgemeinden sind die Gruppen, die heute existieren, die große globale Herde in kleine 50 und 100 Gruppen gliedern. Ortsgemeinden machen es möglich, dass schwache Gefäße, schwache Menschen Gottes Wort, Gottes Brot, Gottes Nahrung seiner Herde bringen. Gott versteht die Ortsgemeinde als kleine lokale Herde, in die er seine Unterhirten stellt, die seinen Segen weitergeben. Seine Ermutigung, seine Ermahnung, sein Weiden, sein Tragen, sein Becher füllen, sein durch dunkle Täler tragen, all dies erfahren wir in der Ortsgemeinde. Und das ist auch für dich wichtig. Denk nicht, die Gemeinde ist so ein Christenclub, wie Leute, die sich halt gerne interessieren für, keine Ahnung, Eisenbahnbau und sich treffen als Eisenbahnbauclub. Es ist ein Ort, an dem Jesus Brote dich erreichen, vermittelt durch seine Jünger. Heutzutage verachten viele diese Struktur und denken, Mensch, Gott sollte doch einfach schnipsen und in meinem Leben kommen diese ganzen Sachen. Aber es ist nicht, wie Gott es geplant hat. Viele Leute denken, ich brauche nur das Internet und höre mir die beste Predigt an. Das reicht doch vollkommen aus. Aber ich hoffe, du siehst, dass Gott nicht diesen Weg erwählt hat. Das ist nicht die Ordnung, die der Hirte seiner Herde gegeben hat. Wo hat solch ein Christ einen Leiter, der auf sein Leben achtet? Wo hat solch ein Christ einen Ort, wo er auch anderen Brüdern gegenüber rechenschaftspflichtig ist? Wo hat solch ein Bruder einen Ort, wo er auch mitträgt? Wo er Glied sein kann? Wo er die Funktion des Organs, das er ist, leben kann? Das geht nicht per Internetklick. Und vielleicht sagst du, ja gut, Ortsgemeinde ist doch nicht die Herde ist doch weltweit. Höre auf Apostelgeschichte 20, 28. Dort sagt Paulus zu den Ältesten, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern eingesetzt hat. Hat der Heilige Geist sie zu Aufsehern eingesetzt in Rom? Oder in Jerusalem? Wie sollen sie dort Aufseher sein? Natürlich sind sie dort nicht Aufseher. Sie sind Aufseher in Ephesus. Das ist die ganze Herde, über die nicht irgendwer, nicht Paulus, nicht ein Mensch, sondern Gott selbst, der Heilige Geist, sie eingesetzt hat. Wie will Gott diese Herde füttern? Wie will Gott diese Herde versorgen? Genau wie hier. Durch seine Jünger. Und so kommen wir zur zweiten Antwort auf Johannas Frage. Die Frage nämlich, wo merke ich denn, dass Gott was in meinem Leben tut? Wo spüre ich seinen starken Arm? Wo spüre ich seine Leitung? Wo spüre ich diese Dinge? Die Antwort ist in der Ortsgemeinde. In der Gemeinde, im Gottesdienst, spricht Gott zu dir. Es ist schon komisch, dass er solche Leute wie mich oder Dennis oder wen auch immer erwählt, seine Worte zu uns zu sprechen. Wir würden uns das anders vorstellen. Wir würden uns vorstellen, dass er direkt das sagt. Oder mit dem Finger schnipst und dann ist es irgendwie in unserem Herz. Aber das hat er nicht erwählt. Er will das durch Menschen machen. Komisch, oder? Aber so hat er es erwählt. Und nicht durch irgendwelche Menschen, sondern Menschen in der Ortsgemeinde. Deswegen sei dankbar für deine Ortsgemeinde. Sei ein eifriges Mitglied, trage mit, spende Segen aus. Sei Glied Christi und erwarte Segen von den Gliedern. Drittens zeigt uns Jesus in diesem Wunder, dass es seine Macht ist, mit der er uns weidet. In Vers 41 lesen wir, er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und dankte, brach die Brote und gab sie seinen Jüngern, damit sie ihnen austeilten, auch die 2 Fische teilte er unter alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie hoben 12 Körbe voll Brocken auf und auch von den Fischen. Und die, welche die Brote gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer. Bei dieser Sitztradition im Orient saßen in der Mitte zum Redner hin nur die Männer. Das heißt, die Männer konnte man zählen in den Gruppen von 150. Die Frauen und Kinder saßen außen, außerhalb dieses Kreises. Man vermutet, dass insgesamt ungefähr 25.000 Personen beteiligt waren bei diesem Brotausteilen. Gezählt wurden nur die Männer, weil die konnte man zählen in diesen festgelegten Gruppen. Interessant ist, dass die Schrift alle betont, dass alle satt wurden. Und alle heißt nicht nur die Männer. Jesus versorgte auch Frauen und Kinder, auch wenn sie damals in der damaligen Gesellschaft außen am Rand saßen. alle wurden satt. Aber was auffällt bei diesem großen Wunder ist, es gibt keine Show. Es gibt kein Spektakel. Wo ist die Magieshow? Wo ist das Zündern und Blitzen und das große A und O? Ich glaube fast, dass viele von den Leuten gar nicht mitbekommen haben, dass ein Wunder geschehen ist. Die haben es gar nicht gemerkt. Die haben einfach gedacht, da kommt jetzt plötzlich irgend so ein Jünger, der hat einen Haufen Brot dabei. Das trifft sich gut, denn ich habe Hunger. Eigentlich bin ich hergekommen, um geheilt zu werden, aber der Typ redet die ganze Zeit. Endlich merkt mal jemand, was ich brauche. Ich brauche Essen. Und die sind einfach froh, dass sie jetzt Brot kriegen, wo das Brot herkommt. Ist den meisten wahrscheinlich gar nicht bewusst. Vielleicht dämmerte es dem einen oder anderen erst ganz am Ende, als die plötzlich 12 Körbe voll Brocken aufsammeln. Als sich das Wort rumspricht, hey, die hatten gar nichts. Die hatten überhaupt nicht so viel am Anfang. Wie hat er das gemacht? Wir haben überhaupt niemanden gesehen, der in die Stadt gegangen ist und Wagenladungen von Brot hergebracht hat. Und alles, was dieser Jesus tat, ist Gott zu danken. Und dann passiert ein stilles Wunder. Und dieses Wunder sah für die Menschen wahrscheinlich ganz gewöhnlich aus. Ein gewöhnlicher Mann mit wahrscheinlich ungewaschenem Bart, schon ein paar Tage lang, vielleicht zittrigen Händen, Mundgeruch, kommt und teilt gewöhnlichen Menschen gewöhnliches Brot aus. Die gewöhnlichste Sache der Welt. Und für den Unwissenden überhaupt kein Wunder. Aber ungewöhnlich war es nicht. Es war eine Creatio ex nihilo, eine Schöpfung aus dem Nichts. Jesus, das ewige Wort Gottes, das im Anfang war, das bei Gott war und das Gott war, ohne das nichts entstand, was entstanden ist. Dieses Wort Gottes erschuf aus dem Nichts. Aber das Ungewöhnliche verschleierte sich in ganz gewöhnliche Tätigkeiten. Und ich denke, so wirkt Jesus auch heute in deinem Leben. So will er Hirte der Welt sein. Schaut, was wir hier machen. Gottesdienst auf IKEA-Klappstühlen. Leute, die uns beobachten, würden sagen, das Gewöhnlichste der Welt. Das Allergewöhnlichste. Treffen sich Leute, machen Gottesdienst, hören eine Predigt, singen ein paar Lieder, beten zusammen. Da passiert doch nichts. Das ist doch nichts Außergewöhnliches. Wo ist denn da das Wunder? Da ist kein Wunder. Wo ist denn da ein Gott? Da ist kein Gott. Leute von außen sagen, ich sehe überhaupt nichts. Für den Außenstehenden passiert gar nichts. Aber ich denke, es ist dasselbe wie damals. Gewöhnliche Menschen geben gewöhnliche Worte weiter, aber in Wahrheit ist da ein Hirte im Himmel, der seine Herde weidet, der etwas aus dem Nichts erschafft, Glauben aus dem Nichts erschafft, Frieden gibt aus dem Nichts. Etwas Übernatürliches geschieht dort, das für die Augen des Sehenden unsichtbar ist, aber für die Augen des Glaubenden sichtbar ist, dass an diesem Tag des Herrn, in dieser Versammlung seiner heiligen Gemeinde, der Herr mitten unter ihnen ist, der Schöpfer des Himmels und der Erde, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden und der in diesem Moment seine Herde weiden will. Denkt nicht gering von diesem Wunder, nur weil die Worte gewöhnlich, der Bote gewöhnlich, der Raum gewöhnlich, alles so gewöhnlich scheint. Es ist Jesus selbst, der seine Herde weitet. Es ist Jesus selbst, der erwählt, Jesus, der gibt, Jesus, der sättigt. Ja, vermittelt durch Jünger, in geordneter Weise, in Gruppen, aber in seiner Macht, das dürfen wir nicht vergessen, in seiner Macht. Und das ist die dritte Antwort auf Johannas Frage. Wo merke ich diesen Psalm 23, Gott, in meinem Leben? Ich merke ihn in den stillen Wundern. Heute hier passiert das Wunder. Auch wenn wir es nicht glauben, passiert das Wunder. Aber ich hoffe, wir können es glauben. Wir können sagen, ja, hier werde ich heute genährt. Das ist meine Nahrung. Und es ist keine Nahrung, die von einem Buch kommt oder von einem Menschen, sondern es ist Nahrung, die von Gott kommt. Es ist Nahrung, die von Gott kommt. Es ist seine Macht, auch wenn der Augenschein was anderes sagt. Und als Anwendung können wir uns daraus ziehen, dass wir diese Nahrung, die Gott uns gibt, wenn es Gott ist, der sie gibt, nicht gering achten, Wie viele Menschen gehen aus Predigten und Bibelstunden raus und haben einen Moment später vergessen, um was es ging? Gott hat ihnen Worte gegeben, die sie nähren sollen, und sie schlingen sie herunter und scheiden sie wieder aus. Und nichts bleibt von den Nährstoffen enthalten im Körper. So lasst uns nicht sein. Lasst uns das Wort des Herrn, das so demütig und gering daherkommt, achten, kauen, verdauen, in der Woche drüber nachdenken. Ich sehe, einige von euch machen sich Notizen der Predigt. Auch diese anschauen, drüber beten, den Text nochmal nehmen. Gott sagen, Gott, was möchtest du, was ich lerne? Was ist das, was du mir geben wolltest? Bitte nähre mich hier. Lasst uns nicht das Wunder gering schätzen, weil es so in niedrigen Hüllen daherkommt. Also, ich möchte zusammenfassen. Die Speisung der 5000 zeigt Jesus als guten Hirten. In Action. Es zeigt uns, wie der Psalm 23 im Leben eines Menschen aussieht. Ganz gewöhnlich, ganz unscheinbar, aber in Gottes Macht, in geordneten Gruppen, in geordneten Unterherden und drittens vermittelt durch Menschen. So ist Jesus, Psalm 23, Hirte in unserem Leben. Und vielleicht sagst du, am liebsten wäre mir Fingerschnipsen. Okay. Wenn du irgendwann Gott bist, dann kannst du deine eigenen Regeln machen, aber du wirst es nicht werden. Deswegen lass uns Gott vertrauen, dass er es schon gut meint und gut weiß. Die gute Botschaft ist, dass Jesus nicht als Richter auf die Erde kam, um Sünden zu bestrafen, sondern als guter Hirte, damit wir volle Genüge an ihm haben. Dennis hat das so schön vorhin auch im Gebet gebeten, dass wir volle Genüge und Freude an ihm haben. Dazu ist er gekommen, dass wir satt werden in ihm. Aber damit Jesus dein Hirte sein kann, braucht es eine Erkenntnis bei dir. Und diese Erkenntnis heißt, ich bin ein Schaf. Bist du ein Schaf? Bist du ein Schaf? Weißt du, was ein Schaf sagt? Ein Schaf sagt, ich bin unfähig und schwach. Ich brauche einen Hirten. Ein Schaf sagt, ich weiß nicht selber wohin, ich traue mich nicht. Ich bin ein Tier, was gefressen wird von tausend anderen Tieren, das sich hinunterstürzt. Ich weiß nicht, wie laufen. Ich brauche jemanden, der mir hilft. Ich bin ein Schaf, ich brauche einen Hirten. Ich meine es nicht besser zu wissen. Ich erkläre nicht meinem Hirten, wie er mich leiten soll, sondern ich vertraue meinem Hirten, dass er mich recht leitet. Mein Hirte sagt, er will mich weiden durch andere Menschen. Okay. Mein Hirte sagt, er will mich weiden in geordneten Ortsgemeinden, dass ich dort Mitglied bin. Okay. Mein Hirte sagt, er will mich weiden, ganz unscheinbar, aber in seiner Kraft. Okay. Sein Wille geschehe, im Himmel wie auf Erden. Ich bin sein Schaf. So denken Schafe. Böcke denken anders. Böcke denken, ich komme gut durch, ich habe zwei Hörner, ich krieg's hin, ich suche mir selber meinen Weg. Ich brauche keinen Hirten. Ich werde schon grüne Weide finden. Ich mache meine Regeln und ich gehe zum Hirten, wenn ich Lust habe. Damit Jesus dein Hirte ist, musst du erkennen, dass du sein Schaf bist. Nur Schafen haben Hirten. Und wer Schaf ist und Jesus als Hirte hat, der wird ihn auch wiedersehen als gütigen Hirten. Aber wer kein Schaf sein will, der wird Jesus wiedersehen als Richter der Welt, der seine Herde absondert und von den Böcken trennt, der sie zu sich ruft, während alle anderen in Ewigkeit ohne ihn sein werden, in Heulen und Zähneklappern. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu rufen, sondern ich bin gekommen, Sünder zu rufen, damit sie Buße tun. Und das ist vielleicht auch Jesu Ruf an dich heute. Wenn das so ist, dann kehre heute um zum Hirten deiner Seele, der dich voll und zufrieden und satt machen möchte in ihm, sodass auch du sagen kannst mit dem Psalm 23, mein Becher ist nicht nur voll, mein Becher ist nicht nur gefüllt, mein Becher ist nicht nur randvoll, mein Becher hat nicht nur eine Kuppe, sondern mein Becher fließt über. Wahrlich, Nur Güte und Gnade werden mir folgen, mein Leben lang, mit so einem Hirten. Amen. Lass uns noch gemeinsam beten.